es gibt mehrere Touren am Tag. Ich habe die späteste genommen, weil es hieß, dass man, also weil die Lava dann schön glüht, wenn es halt dunkel wird, ne, sieht man das Glühen nochmal schöner. War schon cool, auf jeden Fall, ja.
Herzlich willkommen hier bei Off the Path. Mein Name ist Sebastian Canaves, ich bin euer Host hier und nehme euch jede Woche mit um die ganze Welt für die schönsten Erlebnisse, Reisen, Abenteuer. Ich habe immer ganz besondere Gäste und würde mich wahnsinnig freuen, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, ihn zu abonnieren. Gleichzeitig würde ich mich auch noch mal wahnsinnig freuen, wenn du einmal ganz kurz auf Pause drückst und einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach dem Off-the-Path-Daily-Podcast suchst. Denn ich führe hier nicht nur einen, sondern ich führe gleich zwei Podcasts. Der andere ist, wie der Name schon sagt, täglich, daily. Jeden montags bis freitags um 4 Uhr morgens veröffentlichen wir eine kurze 7- bis 10-minütige Folge über die tollsten Dinge auf der Welt, also alles reisebezogen. Ne? Also wusstest du, dass es einen Bienenschwarm im Dach von Notre Dame gibt oder die Geschichte von The Terminal, dem Film, woher das eigentlich stammt, Valparaiso in Chile. Also wir haben so viele Geschichten und jeden Tag gibt es etwas Neues, Spannendes. Also such gerne nach dem Off the Path Daily, denn dieses Projekt, naja, das läuft halt. Wir machen das schon seit November 2023, aber es könnte ein bisschen besser laufen. Jeden Tag kostenlose Inhalte. Also schau da super gerne vorbei und abonniere den Podcast und hör da regelmäßig rein. Denn dann wachst du jeden Morgen auf mit einem Aha-Erlebnis. Wenn du irgendwie morgens dich fertig machst, dann könntest du zum Beispiel den Daily hören. Denn es dauert wirklich so lange wie halt Zähneputzen oder halt ein langes sich fertig machen morgens oder auf dem Weg zur Arbeit oder so. Also Off the Path Daily, das will ich hier gerade rüberbringen. Und ansonsten geht's heute nach Vanuatu, sehr, sehr weit entfernt mit Sarah. Eine tolle Folge wartet auf dich. Was genau du da alles erfährst du gleich in der Folge. Wir haben ausführlich über ihre Reise gesprochen. Wahnsinnig spannend. Und das war's von mir. Ach, eine Sache noch. Wir haben jetzt März, also Anfang April. Ende des Monats geht's nach Namibia. Da sind noch 2 Plätze frei. Wer super spontan ist, kommt mit. Am 26. April geht unsere Reise los durch Namibia. Und das andere ist in Botswana. Im Mai haben wir auch noch 2 Plätze frei. Wer nicht so spontan für Namibia ist, aber Bock auf Safari hat, der sollte vielleicht mal reinschauen. Bei offthepath.com/Gruppenreisen findet ihr alle Details zu unseren Reisen. Wir bieten dieses Jahr noch, also Namibia, Botswana, Costa Rica im September und im Januar geht's dann nach, im Februar, geht's nach Finnland. 4 Reisen, die alle nicht unterschiedlicher sein könnten. Man kann sie alle nicht miteinander vergleichen. Schau gerne mal rein, offthepath.com/Gruppenreisen. Das war's jetzt von mir. Ganz viel Spaß mit Sarah und Vanuatu. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich würde normalerweise sagen guten Morgen, denn hier ist es wirklich früh. Es ist winterlich, draußen hat es geschneit über Nacht. Bei dir ist es ganz anders. Es ist erstens nicht morgens, sondern abends. Bei dir ist Sommer und warm. Und ich sitze zu Hause und du im Van. Also komplette Kontraste.
Das stimmt. Unterschiedlicher könnte es nicht sein. Wobei, ich sitze ja gerade in Neuseeland. Es ist tatsächlich gar nicht so warm. Auch hier im Sommer. Nachts kühlt es schon ziemlich runter immer. Wir hatten letztens 6 Grad.
Wo bist
nachts.
Du gerade?
Jetzt gerade okay. In Christchurch gerade.
Okay, sehr schön. Du bist aktuell in Neuseeland eine längere Zeit unterwegs. Wir sprechen heute aber gar nicht mal so sehr über deine Zeit in Neuseeland, sondern über eine Zeit, die halt auch da gestartet ist, die dich nach Vanuatu geführt hat, einem Land, von dem du selber gesagt hast, ich wusste gar nicht, wo das ist, als ich davon gehört habe. Ich habe Line heute Morgen erzählt, sie hat mich gefragt, worüber hast du denn heute im Podcast? Das fragt sie mich eigentlich immer und dann erzähle ich ihr das und heute hat sie gesagt, Vanu was, wo ist das denn? auch Reiseblogger wissen nicht,
wo Vanuatu ist. Ich habe schon viel davon gehört. Ich habe auch mal Gäste hier im Podcast gehabt. Entsprechend weiß ich so ungefähr, es zu verordnen. Aber ich bin auch noch nie dort gewesen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und dass wir darüber sprechen. Erzähl mal, wie bist du denn auf Vanuatu aufmerksam geworden?
Also ich habe 2018, 2019 Work and Travel hier in Neuseeland gemacht und da habe ich bei einer Weinlese gearbeitet, also einfach geholfen, Wein zu ernten. Und wir waren ein sehr bunt gemixtes Team und eben auch Leute aus einem anderen Team haben wir kennengelernt. Und da hat man sich natürlich auch gefragt, so ja, woher kommt ihr denn? Und deren Antwort war dann Vanuatu. Und meine Antwort war darauf auch, Vanu was? Also ich habe es auch vorher noch nicht gehört. Und die haben nur gelacht und haben gesagt, ja, die Reaktion kommt dem bekannt vor. Irgendwie kennt das Land anscheinend niemand. Und genau, da habe ich dann zum ersten Mal davon gehört und nach Neuseeland, also Neuseeland war mein erstes großes Abenteuer im Ausland, auch alleine. Und ich hatte aber Lust auf noch etwas, ich sag jetzt mal, Exotischeres, etwas Abenteuerlicheres, weil Neuseeland ja doch sehr westlich ist, sehr europäisch. Und ich hatte einfach mal Lust auf was anderes. Und dann dachte ich mir so, Vanuatu liegt jetzt nicht so weit von Neuseeland entfernt. Ich habe mal ein bisschen was im Internet.
Im Vergleich zu hier, es ist ein kleines Stück.
Das stimmt. Es sind doch noch ein paar Stündchen Flug, aber ja, von hier aus ist es nicht weit entfernt. Und ja, ich habe dann kurz mal im Internet recherchiert, habe tatsächlich auch damals nicht viel gefunden. Ich weiß, dass mittlerweile heute mehr Reiseblogs auch darüber berichten, aber ich habe damals, glaube ich, einen guten Reiseblog gefunden, wo ein paar Infos drin standen, sonst wirklich gar nichts. Da war ich so, ja, okay, klingt doch gut nach einem Abenteuer. Und dann habe ich mir einen Flug dahin gebucht.
Sehr cool, weil man halt eben so wenig darüber kennt. Ne? Also ich weiß, dass es halt in der Nähe von Fiji ist. Es ist quasi in Anführungsstrichen die Nachbarinsel, wobei Nachbarn sehr übertrieben ist. Vielleicht so im australischen Kontext, wo der nächste Nachbar halt eben auch 100 Kilometer entfernt ist. Da passt es halt ein bisschen. In unserem Nachbarkontext in Deutschland passt es nicht so ganz in unserem Verständnis von Nachbarn. Was haben denn die Kollegen erzählt über Vanuatu, beziehungsweise was war deine Vorstellung, als du dorthin, bevor du dorthin bist?
Ich glaube, ich hatte keine wirkliche Vorstellung tatsächlich. Also es war einfach wie so eine leere Seite, sage ich jetzt mal. Also ich habe gehört, also sie haben ein bisschen was Richtung Reggae-Musik, haben die gehört, während wir da gearbeitet haben zum Beispiel, waren alle ja sehr lustig drauf. Ja, und das war's. Mehr wusste ich darüber nicht. Wir haben auch jetzt nicht so viel mit denen geredet, weil wir auch gearbeitet haben. aber nee, deswegen, ich hatte gar keine richtige Vorstellung. Es war so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, sage ich jetzt mal.
Wahrscheinlich sind die Kollegen halt eben aufgefallen, als sie Vanuatu gesagt haben, weil sie halt eben nicht gesagt haben, I'm from Germany.
Ja.
Weil es ja doch den einen oder anderen Backpacker und Work and Traveler gibt, der halt aus unserem Land kommt. Ja. Du hast gesagt, du hast dich durch einen Reiseblog vorbereitet. Ist das deine ganze Vorbereitung gewesen?
Ja.
Magst du für den Kollegen Werbung machen? Weil es war ja anscheinend nicht off the path, weil wir haben relativ wenig über Vanuatu. Weißt du das noch?
Nee, das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Nee, kann ich leider nicht sagen. Das war auch ein sehr kleiner Reiseblog. Okay. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Das ist zu lange her.
Aber du bist dann rübergeflogen von Neuseeland aus. Da gibt es Direktflüge. Ich glaube, es gibt eine Airline, die nennt sich Air Vanuatu, die dorthin fliegt. Bist du da direkt hingeflogen oder musstest du umsteigen?
Nee, ich bin direkt hingeflogen. Es war sehr entspannt.
Auf die Hauptinsel, vermute ich.
Genau, die Hauptinsel Efate, genau. Das ist der einzige internationale Flughafen, den es auch dort gibt.
Ja, okay. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen über die Reise an sich sprechen. Wie lange warst du denn dort?
Gut 2 Wochen. So 2,5 Wochen war ich insgesamt auf Vanuatu oder in Vanuatu und habe in der Zeit 2 verschiedene Inseln besucht. Es gibt ja sehr viele. Ich glaube 70, 80, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
83, glaube ich.
83, ja, das kann gut sein. Also es sind halt eben sehr viele Inseln und die Hauptinsel, das ist eben Efate und dann gibt es noch eine andere Insel, die heißt Tanna und Efate ist halt eben die, ja, wie soll ich sagen, die touristischste und Tanna ist so die zweittouristischste, weil die eben sehr bekannt ist für ihren aktiven Vulkan. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden, weil über alle anderen habe ich nichts gehört oder nichts gelesen im Internet.
Ja, du, den Vulkan, der ist sehr, sehr bekannt. Den hast du auch, glaube ich, besucht. Ne? Da kann man ja auch so richtig zusehen, wie das Lava so fließt. Da sprechen wir gleich mal ein bisschen drüber. Die, also 83 Inseln, ich habe es gerade nochmal bestätigt, davon sind 65 bewohnt. Und die Hauptinsel ist Efate, ne? Das ist da, wo du halt quasi hingeflogen bist,
da
in
bin
der
ich
Hauptstadt
angekommen.
Vila. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Efate und die Hauptstadt Port Vila, wo man dort landet, es ist nicht sonderlich groß, es ist eher etwas weitläufig, es gibt ja jetzt keine Hochhäuser oder sowas, es ist eher in der Regel nur Erdgeschoss, vielleicht auch mal noch einen Stock oben drauf, aber mehr ist das in der Regel nicht. Es ist alles, ich würde jetzt auch mal vielleicht ein bisschen was mit Asien vergleichen, im Sinne von, es ist jetzt nicht alles modern aufgebaut oder so, sondern es ist halt ein bisschen runtergekommen, ist alles was älter, ist nicht schick hergerichtet, es gibt keine richtigen Gehwege zum Beispiel, der Verkehr ist sehr chaotisch auch, so das als groben Vibe. Und wenn man dort durchläuft, durch die Stadt, man sieht fast keine Touristen. Also wirklich, also man sieht mal welche, aber es sind nicht viele und die dann auch eher genau im Zentrum, wo es so ein großer Markt ist, wo ganz viele Locals eben ihr Essen verkaufen, was sie selbst angebaut haben. Aber sonst laufen da kaum Touristen rum. Ich habe allerdings auch mal, ich war in so zwei verschiedenen Touristenspots, war ich dann doch mal, also so eine Bar zum Beispiel, oder in so einem Resort habe ich mir so einen Tagespass gekauft, weil man da schön schnorcheln gehen kann zum Beispiel. Und da waren dann auch sehr viele Touristen. Das waren dann aber hauptsächlich Australier, die dann ihren Pauschalurlaub dort gemacht haben. Und die haben ihr Resort aber dann kaum verlassen. Also wie gesagt, außerhalb davon hat man kaum jemanden gesehen. Und auch wenn ich da alleine rumgelaufen bin, man hat das schon immer gemerkt, dass man als Tourist dort auffällt, ne? Also auch gerade jetzt mit meiner weißen Hautfarbe. Es ist schon ungewöhnlich, gerade wenn man dann alleine dort rumläuft, dann wird einem auch mal hinterher gepfiffen oder sowas. Passiert dort dann eben. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt, allein da rumzulaufen. Ich bin da auch alleine rumgelaufen, aber es wird auch immer noch schöner, wenn jemand anderes mit dabei war, muss ich sagen. Es ist nie irgendwas passiert, aber es war einfach vom Gefühl her.
Ja, ich habe gelesen, dass, du hast gerade gesagt, Australier, die dorthin reisen. Dadurch, dass es ja so in der Nähe von Fiji ist und Fiji ja doch sehr touristisch entwickelt ist und sehr, sehr viele, ne, man kennt ja diese ganzen Resorts, diese Bungalows auf dem Wasser, diese Bilder, und sehr teuer ist, reisen halt viele halt eben auch nach Vanuatu, weil es halt eben günstiger ist. Und dann machen sie halt dort Resort-Urlaub und verlassen halt irgendwie ihre Bungalows wenig.
Was ich jetzt ganz interessant finde, ich habe keinen Preisvergleich zu Fidschi, aber Vanuatu war auch sehr teuer. Also das war auch schon vergleichbar mit australischen Preisen auf jeden Fall. Das war nicht günstig, dort zu reisen.
Okay, das ist aber das ist erstaunlich, weil das, was du gerade erzählt hast, wie das Leben vor Ort aussieht, man würde meinen, dass es günstig ist. Aber vielleicht ist da auch wieder der Trugschluss, dadurch, dass es eben so abgelegen ist. Weißt du zufällig, wie sie dort ihr Geld verdienen?
Ja, also in der Stadt sind die meisten Männer Busfahrer. Das kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Bus eben mit vier Reihen vielleicht eher, der halb auseinanderfällt. Gurte und sowas gibt's natürlich nicht. Und die fahren da wirklich dann alle paar Minuten, wenn man da in der Hauptstraße steht, kann man die einfach ranwinken und anhalten, so ähnlich wie mit den Chicken, was es in Mexiko zum Beispiel. Und dann sagt man eben, wo man hin möchte, und dann fahren die einen dorthin. Und also das ist der Hauptberuf der Männer dort, oder das, was die meisten Männer eben machen, verdient man jetzt natürlich auch nicht so viel. Das war tatsächlich auch das Einzige, was relativ günstig ist, dort also mit diesen Bussen von A nach B zu kommen. Und ansonsten war es halt dann der Tourismus, zumindest auf dieser Hauptinsel, in der Hauptstadt. Genau, das war dann noch so die andere Einnahmequelle. Und ansonsten, gerade die Frauen zum Beispiel, die sind dann eher irgendwie auf dem Feld, bauen ihre eigenen Früchte an, das eigene Gemüse, und verkaufen das dann auf dem Markt. Da gab es, wie gesagt, auch so einen Markt, der war 24/7 offen. Einen Tag in der Woche gab es, wo der Markt nicht offen war. Aber sonst, die Leute sind da wirklich 24 Stunden lang. Die schlafen dort und verkaufen dort dann quasi ihr Essen. Das, was sie selbst angebaut haben. Und da sieht man hauptsächlich Frauen.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass halt diese Inseln, die ja halt eben sehr der Natur ausgestellt sind, ausgelassen sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, Taifuns oder Monsune gibt es da. Was ist denn das eigentlich? Das ist ja dann der Pazifische Ozean. Dann ist es, glaube ich, ein Taifun, ne? Ich glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall Vulkane, Erdbeben. Also so Landwirtschaft ist extrem schwer, zu führen. Tourismus ist eine große Einnahmequelle. Die liegen so abgelegen, dass sie wahrscheinlich alles importieren müssen, weshalb alles so extrem teuer ist. Die nächste große Wirtschaft ist halt eben Australien, Neuseeland oder aber die Nachbarn von weit oben links, das sind die Chinesen, die sowieso ganz viel da zu tun haben. Sprechen wir gleich auch nochmal dazu. Kann ich mir vorstellen, ohne da gewesen zu sein, aber das ist jetzt so von dem, was ich halt eben vom Reisen halt auch weiß, wie Preise entstehen. Vielleicht eine Begründung dafür, dass es so teuer ist. Keine Ahnung.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Du bist die ersten Tage da in Port Vila unterwegs gewesen. Du hast auch freiwilligen Helfer kennengelernt, mit denen warst du ein bisschen unterwegs. Was hast du mit denen gemacht?
Genau, die habe ich gleich schon am ersten Abend kennengelernt, weil die im gleichen Hostel waren wie ich. Also es gibt dort, oder zumindest damals gab es auch nur 2 Hostels in ganz Port Vila. Und das war auch sehr klein, in dem ich war. Und genau, das waren Freiwilligenhelfer, die haben dort in der Schule unterrichtet. Und mein erster voller Tag in Vanuatu, es war quasi der letzte Schultag, und da hatten die so eine kleine Abschlussfeier. Und dann haben die mich auch eingeladen, haben gesagt, hier, komm doch einfach mit. Und das war auch tatsächlich gar kein Problem, dass ich da als Fremde einfach so mit in die Schule konnte. Aber auch das, es war jetzt, kann man natürlich nicht vergleichen mit Schulen in Deutschland. Es war einfach ein kleines Gebäude mit irgendwie 2 Zimmern, mit ein paar Stühlen drin. Und dann wurde da vorne halt eben, also in so einem kleinen Innenhof, wurde sehr viel getanzt. Es war Musik, also genau, Tanzaufführungen haben die Kinder dann da gemacht. Die kamen dann auch auf mich neugierig zu. Ja, wer bist du denn? Und habe ich so ein Klatschspiel irgendwie von denen beigebracht bekommen. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es für Frauen sehr ungewöhnlich ist, eine Hose zu tragen. Weil ich durfte da tatsächlich auch nicht mit einer Hose reingehen. Ich habe von anderen so ein großes Tuch bekommen, weil ich mir dann so umwickeln konnte als Rock quasi. Und also auch die Frauen dort, es gibt so ein traditionelles Kleid, was die Frauen dort eigentlich immer tragen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Frau gesehen habe, die was anderes getragen hat. Und deswegen, Frauen tragen dort keine Hosen zum Beispiel. Und deswegen war es auch dort in der Schule nicht für mich erlaubt, auch nicht als Besucher dort eine Hose zu tragen, sondern ich musste einen Rock tragen. Und was ich dort auch schon gemerkt habe, ist, dass die ganzen Lieder, die da gesungen haben und zu denen die getanzt haben, das waren alles sehr religiöse Lieder. Also da habe ich auch schon gemerkt, dass Religion eine große Rolle spielt bei denen.
Krass. Weißt du, warum sie keine Hosen tragen dürfen?
Nein, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass das kulturell irgendwie bedingt ist.
Ja. Also ich habe natürlich gerade parallel dazu ein bisschen recherchiert. Also diese Regeln sind tief in der Kastonkultur verwurzelt mit traditionellen Glaubens- und Wertesystemen der Nivanuatu. Und ja, Kleidung ist als Zeichen von Respekt. In vielen Dörfern wird das Tragen von Röcken oder Mother Hubbard Dresses als Zeichen von irgendwas. Der Rest lädt nicht. Für Zeit, dass ich hier Glasfaseranschluss bekomme. Aber ja, es ist tatsächlich als Zeichen von Bescheidenheit und Respekt betrachtet. Patriarchale Strukturen, Männer dominieren oft das Gesellschaftsstrukturen und traditionelle Kleidungsvorschriften gelten als Mittel, um gesellschaftliche Rollen klar zu definieren. In vielen Dörfern wird das Tragen von traditionellen Kleidern als einen Weg gesehen, die eigene Kultur vor westlichen Einfluss zu schützen. Und irgendwie christlicher, also religiöse Einflüsse machen da halt eben auch irgendwie was damit zu tun. Also super interessant, krass. Also normalerweise, ich kenne das ja so, dass, also ich habe das noch nie erlebt, glaube ich, nirgendwo auf Reisen, dass man als Frau keine Hose tragen darf. Eher im Gegenteil, dass man halt was tragen muss, um Knie zu bedecken. Mhm. Ne? Also es gibt ja oft Kulturen und Länder, wo man halt keine kurzen Hosen tragen darf oder halt eben keine Spaghetti-Tops oder so,
ja,
sondern
stimmt.
Halt irgendwie Schultern und Knie bedecken muss. Aber dass man halt ohne also mit Hose nicht rumlaufen darf, das ist mir neu. Auch super interessant.
Mhm. Ja.
Okay. Und diese Schule, da haben wir ja gerade, habe ich ja ganz kurz angesprochen. Du hast ja gesagt, eine sehr einfache Schule mit ein paar Stühlen. Wie wird das Ganze finanziert?
Das ist ganz interessant. Also von dem, was ich mitbekommen habe, ist es so, dass China da so ein bisschen was sein Händchen im Spiel hat. Und zwar finanzieren die dort die Schule und Schulen und fördern das Ganze, dass die Kinder dort eben eine Bildung bekommen. Deswegen, es gibt da jetzt auch nicht so etwas wie eine Universität oder so, wobei, vielleicht gibt es das mittlerweile, ich will nichts Falsches sagen. aber ja, Bildung ist dort halt einfach nicht immer unbedingt gegeben. Genauso die Freiwilligenhelfer dort, die hatten auch keine Vorgaben, was sie den Kindern beibringen müssen, sondern die konnten machen, was sie wollten. Genau, aber sonst grundsätzlich, die Schulen werden von China mitfinanziert.
Das ist richtig krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass in Deutschland, sagen wir mal, weiß ich nicht, die Chinesen Schulen sponsern. Oder sonst was sponsern, ne? Und das ist so krass, wie halt in anderen Ländern die Chinesen so richtig seit Jahren schon, also nicht erst halt irgendwie seit 2-3 Jahren, sondern schon seit 10-20 Jahren überall richtig krass investieren und damit ein Bild schaffen über sich in der lokalen Gesellschaft. Das ist schon krass.
Ja, ich habe auch, also ein anderer Reisender hat mir erzählt, dass die Leute das vor Ort nicht so schön finden. Ich habe dann aber mal eine Frau gefragt, mit der ich da viel Kontakt hatte, zu der kommen wir auch nachher noch. Und sie hat gesagt, sie ist da sehr happy drüber, dass die Kinder dann eine Schule bekommen und so und Bildung bekommen. Ne, also sie findet das schön, ne?
Klar.
Eigentlich logisch, ja.
Kurzfristig ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Langfristig, weil man natürlich halt eben auch dieses kritische Denken vielleicht halt eben auch dann nicht so gefördert, also fördert, weiß ich nicht. Also es ist einfach nur eine, das bildet natürlich eine Meinung in der Gesellschaft, wenn du halt den Kindern sagst, wie toll China ist und wie toll der Nachbar oben links ist und was der alles für uns macht und was er uns alles ermöglicht, das bildet natürlich, also das bildet natürlich ein Bild.
Ja, so ist es.
Darüber. Mhm. Oh, das ist so richtig krass. Das ist richtig, ich finde das richtig krass.
Ja, ich finde es auch spannend. Und fände es auch interessant zu sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt und was daraus entsteht.
Weil China ist ja sowieso schon immer ein Big Player. Und Ich finde das modernen Kolonialismus, finde ich das übrigens, weil das ist, die investieren ja nicht nur in Vanuatu, sondern die investieren in vielen anderen Ländern, sogar in Australien, aber halt in Afrika ganz, ganz viel. Afrika, total krass. In Mittelamerika, wie viel die da investieren. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich weiß, also vielleicht hast du das ein oder andere darüber mitbekommen, aber ich finde das irgendwie richtig krass. $440 Millionen Schulden hat Vanuatu. Davon ist die Hälfte an China.
Nicht schlecht.
Das heißt,
okay.
Also sie sind wahnsinnig abhängig von China. Die Chinesen haben letztes Jahr, also da bist du schon lange weg gewesen, einen neuen Präsidentenpalast an Vanuatu geschenkt.
Okay.
Ne? Also die haben unglaublich viele Regierungsgebäude, viel Infrastruktur investiert und aufgebaut und dadurch halt ihren Einfluss in der Region ausgeweitet und haben unglaublich viel Land aufgekauft und besitzen halt einfach extrem viel. Also ist fast alles chinesisch und das sehe ich nicht nur, das sehe ich nicht, weil ich noch nicht dort war, aber wenn du jetzt so in Costa Rica oder so unterwegs bist oder in manchen afrikanischen Ländern, Namibia zum Beispiel halt auch im Norden, ist total irre, wie China da investiert. Wahnsinn. Mhm. Hast du das außerhalb von dieser Schule auch irgendwie gemerkt?
Nee, also bei einer anderen Schule auch noch, wo ich einfach dran vorbeigelaufen bin, wurde mir erzählt, dass das von den Chinesen finanziert worden ist. Aber sonst nicht viel. Also man hat mal vielleicht mal welche auf der Straße laufen sehen, aber auch nicht viel. Sonst habe ich nicht viel davon mitbekommen.
Ja, okay. Also es wird alles irgendwie, zumindest damals, also wir sprechen jetzt auch schon von ein paar Jahren, ne?
Ja.
Wann warst du da?
Das war Ende 2019.
Ja, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. In 5 Jahren passiert viel,
sehr kann sich viel
verändern. Ja. Vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Mhm. Aber ja, was hast du noch so gemacht auf der Hauptinsel, bevor du dann abgereist bist?
Ich war noch in einer Kawa-Bar. Kawa ist ja auch so ein spezielles Getränk, das kennt man ja auch aus Fidschi zum Beispiel. Und das ist, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir Alkohol trinken würden, dann trinken die Leute Kawa. Aber es hat eine ganz andere Wirkung. Es ist eher etwas beruhigend. Also es ist jetzt nicht, um groß Party zu machen, sondern das ist eigentlich ja ein sehr, sehr ruhiger Anlass, wo man einfach nur sitzt, wo es sehr still ist, wo man sich entspannt. Also es ist doch recht kontrastreich. Und da bin ich auch zugekommen, weil einer aus meinem Hostel einen Tauchschein gemacht hat und Leute von denen wollten in so eine Bar, weil die einen Local kannten, und deswegen bin ich über mehrere Ecken dann auch zu dieser Bar gekommen. Und dort waren wir dann auch zu viert die einzigen Touristen in dieser Bar. Es war auch irgendwo sehr verwinkelt, irgendwo versteckt. Ich habe auch gehofft, dass wir dann noch irgendwie wieder rausfinden. Aber wir hatten ja unseren Local Guide zum Glück, der uns da rein und wieder rausgeführt hat. Und auch da, es waren fast nur Männer dort. Hinter der Theke war eine Frau. Und ich habe mir das Ganze erstmal angeguckt, weil ich war mir nicht so sicher. Ich bin bei bewusstseinsverändernden Substanzen immer sehr vorsichtig.
Muss man nämlich auch erwähnen, dass wir sprechen hier nicht von dem spanischen, katalanischen Cava, was ja so ein Sekt ist, sondern Cava auf Vanuatu bzw. Fiji ist was anderes.
Genau. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig, wie das hergestellt wird. Das ist so aus so einer Pflanze wird das hergestellt und es ist so ein leicht grün-gräuliches Getränk. Mir hat jemand gesagt, es schmeckt so, wie Aloe Vera riecht. Und irgendwie passt es, finde ich. Mhm. Genau, ich habe es dann halt auch probiert, ein bisschen was, habe mir so eine kleine Portion bestellt. Und ja, ich würde es jetzt nicht als lecker bezeichnen, aber einfach mal gemacht zu haben. Ich habe da jetzt keine krassen Effekte gemerkt. Das ist auch nichts, was einen krassen Effekt hat, tatsächlich. Sondern genau, wirkt einfach nur ein bisschen was beruhigend. Angeblich soll es die Sinne schärfen. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht bestätigen von dem bisschen, was ich getrunken habe.
Ich würde eher sagen, es geht in genau andere Richtungen. Es schärft überhaupt gar keine Sinne, sondern es betäubt die Sinne, oder?
Ich habe, wie gesagt, keinen Effekt gespürt. Dafür war es zu wenig.
Hast du nicht irgendwie so an den Lippen gespürt, dass die so ein bisschen taub werden?
Kann sein. Aber ich habe es nicht so in Erinnerung.
Ja, ich habe Kawa mal auf der ITB getrunken. Da ist Fiji, glaube ich, ist Fiji, die immer wieder so eine Veranstaltung haben. Und da, Kawa ist, es kommt aus einer Wurzel. Aus der Kawa-Pflanze oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Und das wird getrocknet, gerieben, meine ich. Die haben das nämlich dort gezeigt. Und dann wird das in Wasser irgendwie getränkt und dann wird das irgendwie ausgefrungen. Und dann diese Flüssigkeit, die trinkst du dann. So ist das. Also so milchiges Getränk.
Ja, sehr trüb.
So trüb. Ja. Genau. Und wenn du davon viel trinkst, dann, ich erinnere mich, dass das so Lippe und Zunge so ein bisschen betäubt hat und so ein bisschen, naja.
Das kann gut sein.
Also schärfen würde ich da jetzt irgendwie nichts. Das hat nichts geschärft. Ja. Ganz im Gegenteil.
Genau, ich habe später tatsächlich auch noch erfahren, dass diese Cover-Bars eigentlich auch nur für Männer zugänglich sind. Ursprünglich zumindest. In der Stadt ist es mittlerweile erlaubt. Aber auf der anderen Insel, wo ich später war, da habe ich dann erfahren, dass das nicht erlaubt ist. Da wurde mir erzählt, so, ach ja, hier ist übrigens die Kawa-Bar, da trinken die Männer dann ihren Kawa gemütlich, ja, aber wir Frauen sind da nicht erlaubt. Und ich habe irgendwie vorher gesagt so, ah ja, ich war in einer. Es war auch, wurde ich kurz ein bisschen komisch angeguckt, aber ja.
Ja, aber das ist so ein Abendritual, ne? Abends gehen die halt ja alle da in diese Kawa-Bars, ne? Weil das genau, halt, weil es halt eben nicht, also es schärft halt eben nicht die Sinne, sondern es betäubt die Sinne. Mhm. Und entsprechend schläft man danach wahrscheinlich ein bisschen besser.
Kann gut sein. Ist auf jeden Fall sehr entspannt.
Ja, okay. Du bist dann, ich glaube, deine Zeit in Port Vila war dann auch vorbei. Erstmals, ja. Du bist ja am Ende nochmal zurückgekommen. Du bist dann, du hast gesagt, du bist nach Tana geflogen.
Korrekt.
Wie reist man denn zwischen diesen Inseln?
Also entweder mit Flugzeug, wenn die Inseln denn einen Flughafen haben. ansonsten mit Booten, beziehungsweise sind dann eigentlich eher so Frachtschiffe, die von einer Insel zur anderen fahren. Hatte ich eigentlich auch vorgehabt, weil es abenteuerlicher ist. Aber die fahren halt nicht jeden Tag. Und dann waren eben auch gerade Ferien. Das war ja Ende Dezember, dass ich dort war, Weihnachten. Und dann ja, war eben alles ausgebucht. Und dann konnte ich nur noch den Flug nehmen. Dementsprechend bin ich dann rüber geflogen. Dauert auch gar nicht lange.
Wie lange geht der Flug?
Stunde. Meine okay. Ich. Also
wie weit ist die Distanz? Weißt du das?
Weiß ich nicht auswendig, müsste ich jetzt nachgucken.
Okay. So. Und du bist dann dort gelandet ohne Unterkunft, ne? Du hast ein kleines Problemchen gehabt.
Genau, ich hatte ein kleines Problemchen, das kann man gut so sagen. Ich habe eigentlich vor Ort über Booking, das gab es dort tatsächlich, eine Unterkunft gebucht. War tatsächlich auch ein Einzelzimmer. Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe mich auch ein bisschen was entspannen. Ist doch auch mal ganz nett. Und dann saß ich da am Flughafen in Port Vila und ja, mir war ein bisschen was langweilig. Dann habe ich auf mein Handy geguckt, habe meine mobilen Daten angemacht. Ich habe mir noch eine SIM-Karte geholt, weil das WLAN so schlecht war im Hostel. Hatte ich eigentlich auch gar nicht vor. Naja, jedenfalls habe ich dann das WLAN, die mobilen Daten angemacht, habe auf mein Handy geguckt und dann kam eine E-Mail rein. Die E-Mail von der Unterkunft, die gesagt hat, sorry, wir sind überbucht und du kannst bei uns nicht bleiben. Und dann saß ich da am Flughafen, mein Flug ging eine halbe Stunde oder so und ich hatte keine Unterkunft auf der anderen Insel. Und das Einzige, was ich über die andere Insel wusste, ist, dass es dort so gut wie keine Infrastruktur gibt, dass wenn man vom Flughafen zum Hotel, Hostel, was auch immer kommen möchte, dass man einen Transfer vorher buchen muss, weil es dort, wie gesagt, keinen Public Transport gibt. Und dass man auf jeden Fall genug Bargeld mitnehmen soll, weil es dort auch keine ATMs gibt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, welche, aber ob man da immer verlässlich Bargeld bekommt, ist auch so eine Sache. Mit Karte zahlen kannst du da eh vergessen. Genau, das waren meine Informationen. Und dann saß ich da, dachte mir so, Mist, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach ganz schnell die Buchungsseite aufgemacht, mir einfach die günstigste, noch verfügbare Unterkunft gebucht. War dann auch natürlich teurer als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Aber ich hatte zum Glück ein bisschen das Puffergeld dabei, also dachte ich mir, komm, das wird schon passen. Und dann habe ich das gebucht und habe sofort, ich habe versucht, die anzurufen, ich habe denen eine E-Mail geschrieben, ich habe denen eine SMS geschrieben, ob die mich vom Flughafen abholen können, aber ich habe von denen einfach keine Antwort bekommen. Ist mir ja zugegeben sehr, sehr kurzfristig. Naja, und dann bin ich also in den Flieger gestiegen und hatte keine Ahnung, wo genau überhaupt jetzt die Unterkunft ist, die ich da jetzt spontan gebucht habe, noch wie ich da hinkomme. Und dann saß ich im Flieger und neben mir saß ein Einheimischer. Und der hat mich irgendwie angesprochen. Kommunikation, also die Leute sprechen dort übrigens Englisch auch. Und sehr gebrochenes Englisch leider. Das heißt, die Kommunikation ist nicht immer so leicht. Es funktioniert, aber ich habe vielleicht nur die Hälfte verstanden von dem, was er mir so erzählt hat. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist meine Chance, habe ich ihm von meiner Situation erzählt und habe ihm erklärt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich zu meiner Unterkunft kommen soll. Und da hat er gesagt, ja, kein Problem, wir finden da irgendwas. Und da sind wir ausgestiegen an diesem winzigen Flughafen. Ich habe noch nie so einen kleinen Flughafen gesehen. Bestand wirklich nur aus einer Hütte, wo dann die Gepäckausgabe einfach so ein wie so eine Art Tisch war, wo die Sachen dann draufgelegt wurden. Und da dann auch mit mir gewartet und dann sind wir rausgegangen. Und innerhalb von einer Minute hatte ich da bestimmt 5 Männer um mich herum, die alle irgendwie versucht haben herauszufinden, wo ich hin muss und wer mich da jetzt eventuell hinfahren kann. Es war nämlich auch so, dass die Unterkunft nicht einfach direkt nebenan war, sondern sie war tatsächlich auf der anderen Seite der Insel. Und dann hieß es irgendwann so, okay, komm, hier, folg mir. Und dann bin ich da so einem Mann hinterher. Der andere Mann, den ich noch im Flugzeug kennengelernt habe, der ist auch noch mitgekommen. Und da sind wir erstmal da etwas in die Stadt rein. Aber Stadt kann man das Ganze auch wirklich nicht mehr nennen. Also das ist nicht zu vergleichen mit Port Vila, wo ich vorher war, sondern dort ist ja viel Grün, viel Wald, noch heruntergekommener alles, sehr provisorisch, sage ich jetzt mal. Und dort habe ich wirklich keinen einzigen Touristen mehr gesehen. Und obwohl ich einfach nur im Auto saß als Beifahrerin, habe ich gesehen, wie die Leute mich angestarrt haben, weil es halt eben anscheinend so ungewöhnlich war, dass dort ein Tourist ist oder eine Touristin. Und das war erstmal schon ein ziemlich komisches Gefühl und war alles sehr aufregend. Und dort haben wir dann noch jemanden gefunden, der mich auf die andere Seite der Insel fahren konnte. Wir haben vorher noch mal einen Stopp im Supermarkt gemacht, zum Glück. Also Supermarkt, das war eher wie so ein Mini-Kiosk. Da habe ich mir dann noch mal 2 Flaschen Wasser gekauft, damit ich wenigstens etwas Trinkwasser habe, was sehr schlau war im Nachhinein. Und ja, dann sind wir, ich meine, es war eine 2-stündige Fahrt, wenn ich mich richtig erinnere. Und die ging dann auf die andere Seite der Insel zu meiner Unterkunft.
Und da warst du die Einzige, weit und breit.
Genau, das wusste ich aber natürlich noch nicht, als ich ankam. Ich war erstmal sehr happy, überhaupt angekommen zu sein, sicher. Es waren 3 Frauen dort bei der Unterkunft, als ich da gerade ankam. Und die haben sehr überrascht geguckt und haben dann auch, ja, mich aber gleich freundlich begrüßt. Und die eine Frau meinte zu mir, oh, you're from Germany. Und dann zeigte sie auf sich und hat gesagt, Vanuatu, hat sie auf mich gezeigt, Germany. Und dann hat sie gesagt, Friends. Das fand ich eine sehr süße Geste ganz am Anfang. Habe ich mich dann gleich wohlgefühlt, weil happy, dort angekommen zu sein, willkommen zu sein, trotz dass es so spontan war, weil die haben nicht gesehen, also die haben meine Nachrichten nicht bekommen, die haben meine SMS nicht bekommen, weil die dort eben auch kein Internet haben. Das haben die tatsächlich nur, wenn die in die Stadt fahren, habe ich später erfahren.
Ach krass, also die wussten gar nicht, dass du gebucht hast.
Nee,
also
nee.
Okay.
Und dann hatte ich gefragt, ja, wie viele Leute sind denn noch hier? Und sie hat gesagt, no one, you are the only one. Und da habe ich erstmal kurz geschluckt. Das war dann doch ja etwas unerwartet. Auch so eine Situation hatte ich ja auch noch nie, dass ich dann wirklich komplett alleine in so einem doch sehr fremden Land war, wo ich halt eben als Touristin auch sehr raussteche. Ja, das war erstmal sehr komisch. Das musste ich erstmal ein bisschen was verdauen, muss ich sagen.
Normalerweise ist der nächste deutsche Tourist nicht weit entfernt.
Das ist korrekt. Aber da sind wir ja wirklich 2 Stunden gefahren und haben in der letzten Stunde Minimum kein einziges Haus mehr gesehen. Und auch so gut wie keine Menschenseele. Also gibt es auch nicht wirklich viel Verkehr. Die einzige Straße in diesem Dorf, wo meine Unterkunft war, das war auch so eine Lava-Sandstraße. Einspurig, also geteert waren nur ein paar Wege, also so Hauptstraßen. Ja, aber sonst ist man da sehr Offroad unterwegs. Genau, und sonst gab es da auch keine Autos im ganzen Dorf.
Ja, du hast jetzt einmal ganz kurz am Anfang diesen Herrn im Flieger angesprochen und die Kommunikation, die so schwer war. Die sprechen schon alle Englisch, die sprechen aber nur so einen krassen Dialekt, ne?
Genau. Manche können auch ein bisschen was Französisch tatsächlich, aber ja, die haben noch ihre eigene Sprache, die hauptsächlich dann miteinander auch sprechen. Aber ja, sie sprechen auch Englisch. Genau. Fast alle eigentlich.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, Vanuatu war mal so von den Franzosen und den Engländern zusammen.
Ja, genau. Die haben sich quasi die Macht über Vanuatu geteilt. Ja, es genau. hat einen speziellen Namen. Ich weiß den Begriff auch nicht mehr. Genau, aber die hatten beide quasi die Macht über Vanuatu und haben dort regiert.
Die sind auch noch gar nicht so lange eigenständig, ne? Also unabhängig. Die sind erst seit 1980 oder irgendwie sowas.
Das
also
kann
relativ
sein.
Junges, unabhängiges Volk. Und irgendwie, ich glaube auch, dass das Frankreich und Großbritannien, die haben da irgendwie seit irgendwie den späten 1800er oder irgendwie sowas da regiert. Die sind auch Teil des Commonwealth und die haben halt ihre eigene Sprache und halt eben dann so einen Mix aus allem irgendwie so erstellt. Was hast du in der Zeit dort gemacht? Du warst 5 Tage dort? Nee, wie lange warst du dort?
Genau, doch. Ich war 5 Tage dort. Ich muss sagen, wenn ich zurückblickend denke ich mir so, nur 5 Tage, es kam mir auf jeden Fall wesentlich länger vor. Das kann ich sagen. Ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen war ja, dass ich sehr abgeschieden war dort von allem. Und das ist nicht so, ach, ich gehe jetzt mal hier hin und mache hier eine Aktivität oder buche hier mal etwas. Das gibt's dort eben nicht oder kaum. Ich habe 2 Touren gemacht. Das eine war eben diese Vulkantour. Das war das einzige touristische und das einzige, wo ich dann auch mal mehrere andere Touristen gesehen habe. Und ansonsten habe ich noch so eine kleine Wasserfalltour gebucht. Also es war, wie gesagt, sehr teuer und ich musste wirklich mit meinem Geld handhaben. Und ja, gucken, dass ich nicht zu viel ausgebe. Also gerade auch fürs Essen muss das ja auch reichen. Das musste ich auch noch zusätzlich bezahlen zu der Unterkunft. Genau, und deswegen habe ich hauptsächlich dann meine Zeit mit den Locals dort verbracht, also mit der Frau, die mich dort aufgenommen hat. Ich muss sagen, es ist mir sehr peinlich, das zu sagen, aber ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Sie hat mich, als ich da ankam, hat sie sich mir vorgestellt, aber ich war in dem Moment so aufgeregt und das war alles so viel, ich habe es sofort wieder vergessen und danach war es mir zu peinlich, nochmal zu fragen.
Ich kenne diese Situation. Und dann bist du die ganze Zeit so oder hast du immer nur so, hey, einfach nur direkt angesprochen und nicht
ja,
über...
Genau. Ja, funktioniert sehr gut eigentlich. Ist ein bisschen blöd. Ich habe tatsächlich...
Aber die war wirklich liebevoll, ne? Die hat dich ja quasi so adoptiert für 5 Tage und überall mit hingenommen.
Ja, total. Die hat mir auch gleich am ersten Tag, sind wir zum Strand einmal gegangen. Es war auch ein ganz schönes Stückchen entfernt. Sehr viele abgestorbene Korallen übrigens. Also es war kein richtiger Strand mehr, sondern es waren eigentlich nur noch abgestorbene Korallen, auf denen man rumgelaufen ist. Und dann hat sie mir ganz stolz das Krankenhaus gezeigt von dem Dorf. Ich muss sagen, es sah aus wie ein Lost Place. Also es hat mich nicht wirklich sicher fühlen lassen. Ich dachte mir so, oh Gott, wenn mir jetzt hier irgendwas passiert, dann ist es vorbei. Also es war wirklich heruntergekommen und also da hing vielleicht mal so ein Poster an der Wand mit irgendwie so einem menschlichen Körper irgendwie aufskizziert. aber ja, also das war wirklich, da war keiner, das war sehr, sehr gruselig tatsächlich. und ansonsten, sie hatte auch ein paar Kinder, mit denen, ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Kinder jetzt genau ihr gehörten, welche irgendwelchen anderen Leuten dort. Jedenfalls habe ich da auch sehr viel mit den Kindern gespielt. Und anfangs hat sie zu mir noch gesagt, dass ich nicht alleine rumlaufen soll. Wenn, dann auf jeden Fall irgendwie mit den Kindern, aber auf gar keinen Fall alleine. Und ich habe nicht gefragt, warum. Ich kann mir vorstellen, dass es, also vielleicht aus Sicherheitsgründen, das weiß ich nicht, kann aber auch einfach sein, dass sie vielleicht gar nicht wollen, dass Touristen da einfach so frei im Dorf rumlaufen, dass das vielleicht auch gar nicht so gern gesehen ist. Das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich dort dann eben eine Zeit lang mit ihr verbracht. Ich habe viel gefragt auch, weil es mich ja doch sehr interessiert hat. Zum Beispiel gab es dort so riesige Bäume, die sahen total verrückt aus. Es sah aus, also wie so ein Baumstamm, der aus ganz vielen Wurzeln besteht oder aus ganz vielen einzelnen Ästen. Also wirklich Riesendinger. Und da habe ich auch gefragt, wie alt werden denn diese Bäume, weil ich die so faszinierend fand. Und dann kam, I don't know, old, zurück. Also keine Ahnung, alt. Und dann habe ich auch mal gefragt, wie viele Leute leben denn hier in diesem Dorf? I don't know, many. Das waren Sachen, ich hatte das Gefühl, da haben die noch nie drüber nachgedacht. Das ist, also auf der Reise, ich wurde sehr häufig gefragt, wie viele Einwohner denn in dem Dorf leben, wo ich herkomme. Aber dort habe ich das Gefühl, hat das so niemanden interessiert. Also kein Vergleich. Es war einfach irgendwie irrelevant. Fand ich auch sehr interessant. ja, weil das doch etwas ist, was man so bei uns ja doch schon mal häufiger fragt. Aber nee, dort anscheinend nicht.
Ja, ja, also ich weiß, also ich bin ja gerade erst hergezogen, aber ich weiß, wie viele Menschen halt hier in dem Kaff leben, in dem ich gerade lebe. Nicht viele. Das ist das, ja. Aber vielleicht ist es einfach irrelevant. Vielleicht ist es einfach nur für uns interessant.
Definitiv.
Ja, aber ganz interessant fand ich, weil du gesagt hast, dass du da nicht rumlaufen sollst alleine und du jetzt auch nicht weißt, warum das so ist. Aber du hast geschrieben, dass die Menschen Angst vor Terrorismus haben, obwohl sie ja eigentlich gar keinen Bezug dazu haben und Terrorismus auf Vanuatu nicht existiert. Wie erklärst du dir das? Wie bist du darauf gekommen, dass sie Angst davor haben? Haben sie das gesagt?
Ja, die Frau, mit der ich dort war, wir saßen an einem Abend auf ihrem Grundstück. Sie hatte sogar so zwei Plastikgartenstühle, wie man sie kennt, ganz klassisch tatsächlich. Haben so in den Sternenhimmel geguckt. Man konnte auch von dort aus richtig schön den Vulkan leuchten sehen tatsächlich. Man hat ihn auch immer grummeln gehört. Ich war mir nie sicher, ob es der Vulkan war oder Gewitter, was da gerade auf uns zukommt. Aber es war immer der Vulkan. also das war tatsächlich sehr schön. Und dann meinte sie zu mir, ja, komm mal, alle schlafen jetzt. Wenn jetzt hier Terroristen herkommen, die haben einfach freie Bahn. Und ich habe nicht nachgefragt, wie sie darauf kommt, also weil ich das tatsächlich auch sehr komisch fand. Ich weiß tatsächlich auch nicht, also ich habe ja gesagt, zumindest damals hatten die dort kein Internet, an der Unterkunft selbst, sondern mussten in die Stadt fahren, um dort irgendwie Internet zu haben. Ich weiß nicht, wie viel die generell von der Welt mitbekommen. Also gerade in der Bildung ist da ja auch, haben wir schon eben drüber gesprochen, dass es nicht so viel Bildung gibt. Ich weiß nicht, ja, wie viel die von der Welt mitbekommen, was generell so abgeht. Deswegen, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe in dem Moment nicht nachgefragt. Aber es ja, war auf jeden Fall auch ein Fragezeichen in meinem Kopf.
Das ist echt interessant, weil es gilt als eines der sichersten Länder auf der Welt, was Terrorismus angeht. Es gab noch nie einen Terroranschlag. Dass es nie einen geben wird. Aber es gibt keine internen Konflikte. Es gibt keine Gruppierungen. Das kann ja eigentlich fast nur durch externe Medien entstehen, diese Meinung.
Ja, scheint so.
Aber ist das etwas, was du beobachtet hast, dass die halt viel am Handy sitzen? Also wenig. Also
ja, nee, also kaum. Ich habe die so gut wie nie. Also ich weiß, dass sie ein Handy hatte, aber ich habe sie eigentlich nie damit gesehen, tatsächlich. War dann eher draußen unterwegs. Sie hatte mir gezeigt, wie die da ihr eigenes Essen anbauen. Ich habe dort zum ersten Mal Papaya gegessen. Dort wird das Bobo genannt, die Frucht. Oder Maniok habe ich auch zum ersten Mal gegessen und ich habe mit ihr da gekocht. Es war auch sehr schön, dort so ein bisschen zu lernen, wie die das zubereiten. Das war auch sehr lecker. Ich habe es danach, als ich zurück in Port Vila war, nochmal versucht selbst zu machen. Ich habe es nicht so gut hinbekommen. Es war sehr schön. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie zu mir gesagt hat, ich soll nicht alleine rumlaufen. Ich muss sagen, dass ich das mit der Zeit, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was ihr Vertrauen gewonnen mit der Zeit. Und dann hat sie mich auch an einem Tag mit zur Kirche genommen. Und das war noch sehr interessant, weil die letzten zwei Tage war tatsächlich noch ein anderer Tourist da, mit dem ich aber kaum Kontakt hatte. Also gut, zum Abendessen, zum Frühstück hat man sich kurz gesehen. Aber sonst war der auch den ganzen Tag unterwegs. Und ich war sehr froh, dass auch jemand anderes da war, mit dem ich mich ein bisschen was austauschen konnte. aber der hat mir nachher erzählt, dass er gesagt hat, dass er gesagt hat, oh ja, ich glaube, ich frage die Sarah, ob sie mitkommen möchte auf meine Tagestour. Und dann hat die Frau gesagt, nee, Sarah möchte mit mir zur Kirche kommen. Das heißt, er hat mich nicht gefragt, weil sie ihm schon gesagt hat, dass ich mit ihr zur Kirche kommen möchte. Also mit anderen Worten, sie wollte anscheinend mich mit zur Kirche nehmen. Was ich sehr interessant fand. Ich hätte auch nicht gewusst, wofür ich mich entscheide, weil das, was er vorhatte, das klang auch sehr cool. Aber mal da in so einer Kirche, also mehr einheimische Erfahrung zu haben, wollte ich auch gerne haben. Naja, aber auch dort hieß es dann, nee, du kannst nicht mit einer Hose dahin gehen. Und dann hat sie mir so ein typisches Vanuatu-Kleid gegeben, was ich mir dann angezogen habe. Ein bisschen groß, aber es ging. Und dann hat sie mir noch eine Bibel in die Hand gedrückt. Und dann bin ich da in diesem Kleid mit der Bibel in der Hand. Ich kam mir vor wie so ein kleines Mädchen. Bin ich dann hinter ihr hergelaufen durch den Wald, auch wieder durch Wege, Trampelpfade, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und bin dann da mit ihr zur Kirche. Also Kirche auch hier. Man darf sich jetzt kein großes Gebäude vorstellen, was schön verziert ist oder sonst irgendwas. Es war ein einfaches, ja, quadratisch praktisch gutes Haus, weiß gestrichen, wo eben, ja, doch relativ normale Kirchbänke dann eben drin waren. Nicht groß. Und auch da, also da wurde ich wirklich, wirklich angestarrt. Ich weiß nicht, ob da jemals ein Tourist drin, vielleicht war schon nochmal ein Tourist drin, aber man hat schon gemerkt, dass das sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also vor allem die Kinder, die haben, die Erwachsenen waren dann eher so ein bisschen so, also unauffälliger geguckt, aber die Kinder haben wirklich richtig gestarrt. Also da, ich habe mich schon fast gefühlt wie so ein Star, der irgendwo langläuft und alle irgendwie schauen einen an. War ein bisschen was unangenehm. Und dann, ja, habe ich mich da hingesetzt und es ging los. Und dann hat der Mann, der vorne stand, geredet hat, hat mich erstmal begrüßt, hat mich herzlich willkommen geheißen in der Kirche und hat dann gefragt, welcher Religion ich denn angehöre. Und ich als Person, die mit Religion so gar nichts am Hut hat und ungläubig ist, saß dann da und dachte mir so, was sage ich denn jetzt? Ich lüge sehr, sehr, sehr ungerne. Aber ich habe ja schon mitbekommen, dass das ein wirklich sehr gläubiges Land ist. Und dann einfach zu sagen, ich glaube an nichts, habe ich mich auch nicht so wohl beigefühlt. Und dann habe ich ein bisschen was rumgedruckst, habe gesagt, ja, ich weiß nicht ganz, wie man das auf Englisch nennt und habe irgendwas mit Christ gesagt. Also ich wollte irgendwie sowas wie Christentum sagen, weil ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Dann habe ich irgendwas mit Christ gesagt und dann hat er gefragt, Church of Christ or Christ Church? Und ich war so, Christ Church ist doch eine Stadt in Neuseeland. So, hä? Und dann habe ich halt, ja, ich glaube,
in der du Church gerade of, sitzt übrigens.
Ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ich glaube Church of Christ. Und er so, ah, ja, das ist auf der anderen Seite der Insel, haben die auch noch eine Kirche, die kannst du ja mal besuchen. Ich war so, okay. Ich dachte mir, ich kann nicht viel falsch machen. Ich meine, die hatten eine Bibel in der Hand. Mit Christentum kann ich wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Es war eine sehr unangenehme Situation. Und dann, naja, hat er mich auf jeden Fall trotzdem herzlich willkommen geheißen. Und dann haben die da ihren, ja, ihre, wie nennt man das, ihre Sitzung, sage ich jetzt mal, durchgeführt, auch dann aber auf deren Sprache, nicht auf Englisch. Das heißt, ich saß dann da bestimmt 2 Stunden oder so, habe eigentlich nichts verstanden, bis Alter. Auf zwischendurch wurde was gesungen, da wurde mir auch ein Buch in die Hand gerückt, das war dann aber tatsächlich auf Englisch. Also gesungen haben sie dann schon auf Englisch. Die Frau neben mir, sie hat sehr laut mitgesungen, sehr schief auch, aber sie war mit vollem Herzen dabei auf jeden Fall. Ich habe dann auch einfach mitgesungen. Naja, und ansonsten, sie hat mir dann zumindest in der Bibel die Seite aufgeschlagen, worum es gerade ging. Dann habe ich da ein bisschen was gelesen, während die da geredet haben. Genau. Also das war schon...
Auch eine interessante Erfahrung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war... Ja, ich habe irgendwie keine richtigen Worte dafür. Es war sehr unerwartet. Und auch sehr aus meiner Komfortzone raus.
Ja, das also kann ich mir als auch Ungläubiger sehr gut vorstellen, der halt eben in einem sehr, sehr christlichen, katholischen Land aufgewachsen ist. Ich musste als Kind auch immer in die Kirche und so weiter und versuche das sehr zu meiden. Kann ich mir sehr, sehr vorstellen, wie ich mich gefühlt hätte in so einer Situation. Mhm. Immer ganz interessant, tief in eine Kultur einzutauchen. Aber wie tief will man da wirklich eintauchen?
Ja, es ist, ich wollte den jetzt auch nicht vor den Kopf treten und sagen, nö, ich glaube nicht an Gott. Es fand ich unangenehm. Ich weiß nicht, wie offen die dort sind. Ich, keine Ahnung. Deswegen habe ich es dann lieber, habe ich es ein bisschen rumgedruckst, als ich dann geantwortet habe.
Du hast gerade das Gewitter angesprochen, das eigentlich der Vulkan war. Mhm. Den hast du besucht. Ne? Man hat ja, das ist ja auch bekannt, Tana, da sprudelt das Lava quasi einfach nur so raus. Nachts sieht man das quasi so glühen.
Ja, wunderschön.
Du hast eine Vulkantour gemacht.
Genau, ich habe diese Vulkantour gemacht, die auch, ja, wie gesagt, das Touristischste war dort. Und man musste erstmal, also die Unterkunft, wo ich war, der Ort, der war quasi direkt neben dem Vulkan. Man hat ihn immer gehört, man hat ihn immer gesehen. Und man musste auch von dort irgendwie 5 bis 10 Minuten Fußweg, da war man schon am Lavafeld, also quasi dort, wo beim letzten Vulkanausbruch alles platt gemacht wurde vom Vulkan, da wächst nichts mehr. Waren noch so ein paar Schluchten, durch die musste man dann durchklettern. Ich habe gesagt, ich würde gerne laufen, damit ich mir das Geld für die Fahrt sparen kann. Deswegen sind wir da hingelaufen, zumindest halb. Irgendwann hat uns dann doch ein Auto eingesammelt, was ganz gut war, weil ich glaube, sonst wären wir auf jeden Fall zu spät gekommen. Aber das war auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Die ganze Tour war sehr touristisch. Da wurde dann erstmal ein schöner Tanz uns vorgeführt, wie er so damals dann halt eben abgehalten wurde. Vielleicht auch noch heute, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall dann so eine typische Touristenvorführung dann tatsächlich. Also ein sehr Kontrastprogramm zu das, was ich die Tage vorher da erlebt habe. Und da waren auch wieder Touristen aus aller Welt. Vielleicht sogar auch Deutsche, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber sonst habe ich auf jeden Fall keine Deutschen dort getroffen. Und ja, dann wurde darum gebeten, dass wir auf diesen Vulkan hoch können und auch wieder runterkommen, sicher. Und dann fährt man dort mit so Offroad-Fahrzeugen. Man sitzt hinten drauf und dann wird man da etwas hochgefahren, den Vulkan. Und dann muss man die letzten paar Meter noch selber laufen. Also das ist schon wirklich touristisch ausgebaut, dieser Vulkan. Auch schon damals. Mhm. Genau, und dann konnte man dort eben hoch, ein bisschen was am Krater entlang laufen, konnte dann auch wirklich reingucken in den Krater, hat gesehen, wie Lava da so drin rumschwappt und zwischendurch halt mal etwas hochsprüht. Ja, das war auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Und ja, zum Glück ist er dann nicht gleich ausgebrochen.
Das ist schon cool, weil man sieht sogar auf Google Maps, sieht man, wenn man halt reinzoomt, wie da Lava.
War auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Das ist schon echt Hammer.
Und ich glaube, das Internet ist weg.
An der Stelle ist die Verbindung gerade unterbrochen und sie ist gerade rausgeflogen. Keine Verbindung nach Neuseeland. Unser Gast ist weg. Und ich führe hier ein Selbstgespräch. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Sarah. Macht sehr viel Spaß. Mal schauen, ob sie jetzt zurückkommt. Da ist sie wieder. Da tut sich was.
Ja, hallo.
Ja.
Okay. Was auch immer da gerade los war.
Kurz das Internet weg.
Ja. Genau. Ich habe aber einfach weitergeredet, als wäre nichts.
Okay, ich glaube, es war dann tatsächlich weg, weil du warst einmal komplett draußen. Aber ich hatte gerade schon gesagt, wenn ich hier bei Google Maps reinzoome, da sieht man auch richtig die Lava. Also das ist richtig krass.
Ja, das war schon nicht ohne tatsächlich.
Mount Yasur.
Korrekt.
So das heißt der Vulkan, ne?
Mhm. Ja, genau.
Schon cool. Wie lange bist du da unterwegs gewesen?
Auf dem Vulkan?
Also nur den ganzen Tag. Ja, also ist ein Tagestour oder?
Das war tatsächlich nur abends. Es gibt mehrere Touren am Tag. Ich habe die späteste genommen, weil es hieß, dass man, also weil die Lava dann schön glüht, wenn es halt dunkel wird, ne, sieht man das Glühen nochmal schöner. Deswegen habe ich die späteste genommen. Und auf dem Vulkan waren wir weniger als eine Stunde. Auf jeden Fall.
Ja.
Weil es hat sich auch zusammengezogen
aber
tatsächlich.
Aber hat sich gelohnt.
Ja, doch. War schon cool, auf jeden Fall, ja.
Ja. Du hast auch noch eine andere Tour gemacht während deiner Zeit. Du hast einen Wasserfall besucht. Welcher war das?
Keine Ahnung, wie der hieß. Es hieß nur, ja, wir können zum Wasserfall fahren. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das. und das war aber auch wirklich, da ist man schon sehr offroad gefahren. Also waren sehr große Schlaglöcher. Ich meine, das waren sowieso keine geteerten Straßen, sondern man ist da sehr über Baumwurzeln gefahren und es war sehr, sehr wackelig. Ist auch sehr langsam vorangekommen, bis es irgendwann hieß, ja, okay, hier müsst ihr jetzt aussteigen und die letzten Meter laufen. Und am Wasserfall, es war ein sehr schöner Wasserfall, wo man eben auch drin schwimmen konnte. Und da war ein Mann, der hat dann abkassiert, also auch nur mich, nicht die Einheimischen, sondern ich habe dann schön zahlen dürfen, was ja auch völlig okay ist. Ja, und sonst war da niemand. Und dann waren wir da 1-2 Stunden an dem Wasserfall, haben da ein bisschen rumgeplanscht, sind von einem Stein runtergesprungen. Die Kinder fanden das sowieso ganz toll. Die Frau, die mich da so nett aufgenommen hat, die ist auch ins Wasser gegangen, hatte aber tatsächlich so einen Ganzkörper Badeanzug an. Und ich da mit meinem Bikini daneben. aber gut, war ja keiner da. Von daher, ja, genau. Das war, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es ein Must-Do ist. Das auf keinen Fall. Aber es war ja ein netter Nachmittag auf jeden Fall. Gerade es ist ja in Vanuatu auch sehr heiß und sehr schwül. Da tut das schon auch mal sehr gut. Also wenn ich da mit den Kindern irgendwie was gespielt habe, dann ich war sehr schnell aus der Puste und war am Schwitzen wie sonst was.
Ja, das ist diese krasse Luftfeuchtigkeit ist man auch nicht so gewohnt. Ne? Du hast jetzt gerade auch nochmal erzählt, also die Preise. Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass Vanuatu vergleichbar mit Australien, Neuseeland ist, also was die Preise angeht. Was bedeutet das genau? Was kostet so eine Reise?
Kann ich nicht mehr
oder
sagen.
Oder wenn du jetzt nicht mehr sagen kannst, wie viel die Reise gekostet hat, aber hast du noch so ungefähre Anhaltspunkte? Was kostet so ein Flug? Was kostet so eine Unterkunft? Was kostet so ein Eintritt? Oder diese Vulkantour? Weißt du das noch?
Nee, also ich gehe vor allem auch da stark davon aus, dass das teurer geworden ist. Ich hatte letztens mal irgendwo einen Preis gehört und dachte mir so, ja, okay, das war ein bisschen was günstiger noch, als ich da war. Ich habe tatsächlich auch noch das Ticket vom Vulkan. Und ich habe das auch irgendwann nochmal umgerechnet, also umrechnen lassen, oder also bei Google halt einfach das mal umgerechnet. Und ich glaube, der Wechselkurs stimmt auch tatsächlich nicht, weil ich glaube, da hat sich auch einiges verändert, was den Wechselkurs anging. Denn das, was ich im Kopf hatte, wie viel es kostet und wie viel, also quasi in Euro und wie viel es in Vatu gekostet hat, also in der einheimischen Währung, das habe ich ganz anders in Erinnerung tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt die alten Sachen, wenn ich das noch auswendig wüsste, dann, kann sein, dass ich es irgendwo in meinem Tagebuch noch stehen habe. aber wenn ich das noch auswendig wüsste, ich glaube nicht, dass das heute noch akkurat ist.
Okay. Du bist dann wieder zurück auf die Hauptinsel, von wo aus ja auch dein Flug wieder nach Neuseeland gegangen ist. du warst dann nochmal 2 Nächte dort? In Port Vila? Oder wie lange warst du dort?
Nochmal so 4 Nächte. 4, 5 Nächte.
Okay.
Genau. Ja, also nicht mehr so lang.
Was hast du da jetzt noch gemacht?
Dort war ich einfach noch ein bisschen was schnorcheln. Ich war auf so einer Art Modenshow, hieß es. War im Endeffekt einfach eine Bühne, wo irgendwas passiert ist und Leute geredet haben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es hieß, ja, kommt doch dahin. War auf jeden Fall auch irgendein Local-Event. War ganz nett, da wurde aber auch ein bisschen was getanzt und so. Da habe ich mich da mit einer anderen Backpackerin bzw. Freiwilligenhelferin auch einfach ein bisschen was untergemischt. Da habe ich dann auch, das hatte ich eben noch gar nicht erzählt, die Frau, bei der ich da bei Tana auf Tana gewohnt habe, die hat mir das Kleid, was ich anziehen durfte bei der Kirche, das hat sie mir tatsächlich auch geschenkt.
Ach krass.
Ja, das fand ich auch sehr lieb. Und sie hat mir beim Abschied auch noch so ein gewobenes Holzarmband quasi geschenkt, was man sich so ein Armreif. Fand ich sehr süß. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte einfach zumindest das Kleid lieber bei ihr gelassen, weil sie kann es besser gebrauchen als ich. Ich kann also, wenn ich damit in Deutschland rumlaufe, ist ein bisschen komisch vielleicht. Aber ja, weiß ich auf jeden Fall selbst zu schätzen. Ich hoffe sehr, dass ich irgendwo nochmal dahin komme und ihr das vielleicht auch zurückgeben kann. Aber genau, das hatte sie mir auf jeden Fall damals geschenkt, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also, ja.
Das ist schon cool. Das hat ja auch irgendwas mit Erinnerungen zu tun an diese Reise, an diese Momente, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das habe ich schon sehr zu schätzen gewusst, dass sie mir das geschenkt hat. Und genau, das hatte ich dann dort eben auch an. Habe dann wahrscheinlich deswegen nochmal ein bisschen was mehr Blicke bekommen. So, ach, wo hast du das denn her? genau, also in ja, die letzten Tage dort ist nichts mehr Krasses, sage ich jetzt mal, passiert. Das Einzige, was dann noch sehr interessant war und auch ein sehr starkes Kontrastprogramm, mein Flug wurde verschoben, sodass ich dann im Endeffekt von der Fluggesellschaft eine Nacht in so einem Luxusresort untergekommen bin, wo ich mir dann richtig den Bauch vollgeschlagen habe mit so einem Essensgutschein, den ich bekommen habe. Dafür, dass ich auf der Insel Tanafoy kaum was gegessen habe, um Geld zu sparen, war mir danach wirklich, ich hatte richtige Bauchschmerzen. Das war auch ganz nett. Also ja, da habe ich dann auch mal die andere Seite gesehen, wie das da in diesen Luxus-Resorts sein kann. Ich hatte auch mal geguckt, wie viel da eigentlich so eine Nacht kostet. Das war auf jeden Fall unbezahlbar. Also so eine Nacht hat irgendwie so viel gekostet wie der ganze Urlaub sonst dort. Also für das, was ich bezahlt habe. Also das war schon wirklich heftig, tatsächlich.
Ja, ja, aber manchmal können diese Kontraste halt eben echt sehr, sehr extrem sein. Ne? Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem Van in Christchurch in Neuseeland aktuell mit mir über deine Zeit in Vanuatu zu sprechen und uns das Land ein bisschen näher gebracht hast und diese zwei Inseln von 83 Inseln. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Danke.
Danke, danke. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Es ist ein Land, was mir auch sehr ans Herz gewachsen ist.
Ich ja, hoffe das sehr, merkt
dass ich
man.
Irgendwann nochmal hinkomme.
Ja, und vielleicht findet der eine oder andere jetzt den Podcast, wenn er ein bisschen recherchiert und dann ja, findet er das vielleicht auch interessant und freut sich auf diese Reise. Vielen Dank und alles Gute noch für deine Zeit in Neuseeland.
Dankeschön.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht's wieder spannend weiter. Nächste Woche kommt die offiziell 300. Off the Path Podcast-Folge. Völlig verrückt, was wir halt in den letzten, weiß ich nicht, fast 10 Jahren, ich glaube 9 Jahre gibt's den Podcast jetzt, schon alles auf die Beine gestellt haben. 300 Folgen. Das ist wirklich verrückt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ja, für die nächsten 300 Folgen mit dabei seid. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche oder morgen im Off the Path Daily Podcast, wenn ihr den schon abonniert habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch noch eben kurz reinschalten würdet. Da gibt es nämlich auch immer was Spannendes zu hören. Passt auf euch auf. Bis dann.